So. Machst du uns noch einen Schnaps, Claudia?
Das ist nicht Schnaps, das ist der Jenny Elbers Gedächtnisdrink.
Ja, und zwar mischen wir jetzt, wir nehmen ja auf, ne? Wir sind ja auf Sendung, oder?
Wir machen das jetzt vom Intro kurz. Erzählt mal bitte mal das Rezept für das.
Da gibt es kein Rezept.
Jenny Elbers Gedächtnisdrink machen wir jetzt. Also, was wir haben ist, ich war vorhin, war noch kurz bei Real, weil der Jack Daniels da günstiger ist als bei Kaisers. Und bin dann hier, also Frankfurter Allee, und bin dann zwei Stationen mit der U-Bahn gefahren bis zum Frankfurter Tor. Und wollte ich dann in die Tram steigen, hab gesehen, ach, die kommt erst in 6 Minuten, und hab gedacht, dann läufst du mal. Und dann bin ich bei Rossmann vorbeigekommen und habe Rasierwasser gekauft. Und das mischen wir jetzt mit Club Cola. Und das soll unser, ach nee, jetzt mit Coca-Cola Light Zitrone. Und das soll heute unser Jenny Elvers Gedächtnisdrink sein.
Magst du mir mal die Coca-Cola Light Zitrone?
Ja.
Ja, möchtest du auch Rasierwasser dazu?
Ja, bitte.
Mhm.
Das habe ich früher total gerne getrunken.
Rasierwasser?
Nee. Cola Light Zitrone. Es gab auch mal so eine Zeit, da gab es dieses, gab so Apollinaris mit Zitronenaroma drin. Das war so die ersten aromatisierten Mineralwasser.
Eine leichte Zitrusnote, stelle ich fest.
Ja, das ist bestimmt naturidentische Ersatzstoffe.
So ein bisschen wie mein Zitrus-Spülmittel. Ja. Zitronenspülmittel.
Trinkst du das auch auf?
Da dürfte das gleiche Aroma drin sein.
Ja. Ja.
Wahrscheinlich kommen sie alle aus Holzminden.
Es ist Sonntag, der 24. Januar? Tatsächlich, 2016. Es ist 0.10 Uhr. Also so frisch. 24. wie kaum vorher.
Good morning in the morning!
So.
Ha!
So. Hallo Claudia, hallo Ralf, hallo Renke.
Hallo ihr beiden. Wisst ihr eigentlich, dass der Februar dieses Jahr 29 Tage hat? Ich fall da ständig drauf rein dieses Jahr.
Ist ein Schaltjahr.
Ja.
Und Achtung, Eselsbrücke, jetzt kommt's. Schaltjahr ist immer, wenn Fußball-Europameisterschaft ist.
Was ist denn so? Fußball-Europameisterschaft?
Immer, wenn dieses Schaltjahr Jahr ist.
Ah, okay, gut zu wissen. Gut zu wissen.
Das ist so wie der linke und der rechte Daumen.
So merke ich mir das, seit meiner Kindheit, und es funktioniert zuverlässig.
Ja. Mhm. Na gut. Ich suche mal kurz meinen Wikipedia-Artikel.
So. Also.
Wir müssen Ralf mal kurz aufwecken, bevor der von Dr. Bob wegen Herzproblemen rausgezogen wird.
Ja, das kann ja mal im Alter schon mal passieren.
Ja. Wollen wir direkt mit der Lungenprüfung anfangen?
So. Moment.
Doch.
Ich fühle mich so, als wäre hier...
Warte mal, ja? Also es wurden doch aber jetzt in dieser Folge erstmal also auch ein paar Sachen geklärt, die aus der letzten Folge noch so übrig geblieben sind.
Ja, aber wir haben hier so eine Sendungsstruktur. Ach, ist mir auch egal.
Eben.
Ja, jetzt komm.
Weil wir hatten ja, wir wussten ja nicht ganz, was mit Rolf war. Jetzt wissen wir.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich quasi Freitag Teil 2. Es wird alles aufgelöst, was am Freitag aufgemacht wurde.
Ja.
Wir wissen jetzt, was mit Rolf passiert ist. Wir haben nochmal den Konflikt Ricky und Helena auf quasi fortgesetzt.
Die Fürsterliche.
Die Fürsterliche, ja. Was gab's noch? Was wurde noch geschlossen? Welcher rote Faden wurde?
Das, die Nachtprüfung, also die Nachtschatzsuche.
Ja, die Nachtschatzsuche.
Mit dem Spiegelei, genau. Rührei.
Ja.
Ja.
Doch, das wurde...
Ja, gut, aber... Ja.
Also ich habe mich das den ganzen Tag gefragt, was ist mit dem Ei passiert.
Ja, das haben die in die Pfanne geschmissen. Also das fand ich jetzt irgendwie nicht sonderlich...
Also ich hätte erwartet,
Jürgen hat das fallen lassen.
Ich fand's hätte halt erwartet, bisschen, dass David es anfängt auszubrüten.
Ich fand es eher ein bisschen assi, dass die halt nicht mal Salz und Pfeffer bekommen haben dazu.
Ja, aber Salz, Pfeffer und Zucker kommen ja immer in einer Schatzsuche auch, ja. In einer Extra-Schatzsuche. Ja. Wahrscheinlich wäre das heute drin gewesen. Die kriegen doch, ach nee, nicht Zucker, sondern Kaffee und Tee kriegen sie doch dann immer, so die vier Sachen zusammen. Wahrscheinlich wäre das heute drin gewesen.
Und es kommt doch irgendwann Kekse. Immer da die Kekse, die...
Die gab es letztes Mal.
Ja.
Die dann Sonja wo dann Sonja irgendwie ein Krümel runtergefallen ist und die sich wie die Hyänen draufgestürzt haben.
Wobei ich ja gedacht hätte, dass Pickup das so finanziert, dass in beiden Pickup drin ist. Egal, also vollkommen egal, was richtig ist, wird schon eine Statistik geben, die dazu passt.
Gab's das eigentlich schon mal, dass zwei Schatzsuchen nacheinander verloren gegangen sind? Ich kann mich nicht erinnern.
Ich meine sogar meistens sind, also ich würde die Erfolgsquote schon sehr hoch schätzen, ehrlich gesagt, bisher. Also selten, dass sie mal fehlt.
Ist auch einfach...
Ja, Helena und Ricky würde ich eigentlich gerne nochmal weiter diskutieren, diese Geschichte mit dem, wer lügt eigentlich, also wie ist es da, also die eigene Wahrnehmung und wie interpretiert man das und wie gibt man das an andere weiter? Ralf, möchtest du das mal zusammenfassen?
Sollen wir Dr. Bob holen?
Nein, ich finde, es ist gar nicht so einfach zusammenzufassen, weil da ja verschiedene Ebenen jetzt zu betrachten sind. Also, die erste Ebene ist die, was ist genau während der Prüfung passiert? Das heißt also, wann hat Ricky welchen Ton angeschlagen? So, und da steht ja schon mal Aussage gegen Aussage, nämlich das Narrativ von Ricky ist, ich habe alles versucht, ich habe ruhig auf sie eingeredet, ich habe sie motiviert und irgendwann habe ich geschrien. Und das haben wir, meine ich, ansatzweise auch so gesehen, während die Prüfung lief, wohlbemerkt. Also wo wir sie zum ersten Mal gesehen haben. Jetzt in sämtlichen Zusammenschnitten von gestern als auch jetzt gerade von eben, wird allerdings nur noch und ausschließlich sein Schreien gezeigt. Das heißt also auch bei uns jetzt als Zuschauern verdichtet sich schon das Gefühl, vermutlich hat ihr Helena recht und Ricky ist einfach völlig ausgerastet. Er ist irgendwann ausgerastet, aber erst nachdem 8 Minuten... Das meine ich aber gar nicht. Ja, nun lass mich, ihr wolltet, dass ich was sage, jetzt sage ich was. Ja, er ist ausgerastet zu einem Zeitpunkt, wo sie irgendwie 8 Minuten lang überhaupt nicht irgendwie mal vorwärts in irgendeine Richtung gemacht hat. So, dann gab es die Szene danach, wo sie dann von der Brücke nebeneinander stehen und diese hier ruft für mich an und dann Ricky, hier, ihr müsst immer für sie anrufen. Die müsste man sich eigentlich wirklich mal so mit Zeitlupe und langsam angucken, wie genau wirklich der ganze Kontext ist.
Darf ich das kurz zusammenfassen?
Ich habe manchmal im Verdacht, dass auch die gekürzt ist.
Ja, aber also das, was wir gesehen haben, war, dass also vom Ablauf her, es kann natürlich auch geschnitten und andersrum gewesen sein, dass erst Ricky gesagt hat, wählt sie immer rein in die Prüfung, ja, als Strafe für sie. Das war das Erste. Und dann Helena, die gesagt hat, hier ist meine Nummer, ruft an, damit ich rausfliege. Und ich nehme ihr an der Stelle sogar ab, dass sie das...
Nicht rausfliege.
Dass sie rausfliegt. Das hat sie so gesagt, dass sie rausfliegt. Sie hat die Mechanik da genau andersrum als sie ist. Und ich nehme ihr das an der Stelle sogar ab, dass sie das nicht verstanden hat in dem Moment.
Ja, okay.
Dass sie das also, dass sie eigentlich will, dass sie rausgeht. Oder dass die Zuschauer es entscheiden sollen. Aber dass... das ist total zielführend, wenn du hier lustige Videos laufen lässt und alle auf diese Videos gucken und man sich selber kaum noch konzentrieren kann. Also ich glaube schon, dass sie das in dem Moment falsch rum einfach verschaltet hat bei sich und aus dieser falschen Vertratung heraus das so gesagt hat. Und dann gab es ja diese Situation, wo die im Camp dann eben diese Geschichte erzählt haben und Helena mit den Nerven irgendwie auch ein bisschen am Ende, ne, auch Zigarette erstmal rauchen und Ricky dann erstmal duschen gehen, das so ein bisschen rausgezögert haben. Und
erstmal rasieren gehen, Frau Hörst.
Das war später sogar.
Das war später.
Okay. Und wo sie dann das eben erzählt haben, wie das so abgelaufen ist nach der Prüfung und beide sich dann vorgeworfen haben, zu lügen.
Wo es aber, ja, auch genau um diese diese Auflösung halt, was hat wer wann wie gesagt mit dem T-Shirt drauf, das entzündet sich halt genau an dieser Interpretation. Hat sie das Ganze eigentlich getriggert, indem sie zuerst halt das Falsche gesagt hat und erst vielleicht falsch dann aufgegriffen hat in dem Moment auch? Oder ist es so, wie sie behauptet, dass es andersrum war? Unklar.
Ich möchte gerne
die vierte Ebene, nur sorry, dann bin ich wirklich durch. Die vierte Ebene ist das, was wir jetzt auch heute gesehen haben, wie beide dann wiederum diese Geschichte anderen dann immer wieder erzählen. Und da ist dann beispielsweise im Narrativ von Helena nur noch übrig geblieben, der hat mich die ganze Zeit angeschrien. Ja, so das finde ich ist schon auch eine Verkürzung. Er hat sie nicht die ganze Zeit angeschrien. Er hat sie irgendwann angeschrien.
Ich glaube, ich möchte noch eine dritte Person hinzufügen, die da lügen könnte. Und zwar der RTL. Es kann natürlich gut sein, dass es einfach so gut geschnitten ist, um uns im Glauben zu lassen, der wäre, also da hätte man, da gäbe es einen Konflikt. Und den so, also
ja,
es gibt also den Streit im Kampf vor Ort kann man natürlich nicht wegeditieren, aber quasi das, was für uns bei uns hängen bleibt und was wir glauben sollen, was denn jetzt die Wahrheit wäre, schon so gut geschnitten, dass es so aussieht, als hätte Ricky mit Absicht sie da.
Nee, ich würde, also wenn ich der RTL wäre, würde ich es eher anders machen. Und das ist ja wie so eine Art, Varoufakis
Stinkfinger. Was wäre wenn?
Nein, ich sag nur, denk doch mal aus der RTL-Sicht heraus. Gerade diese Sache mit diesem potenziellen Missverständnis, was da passiert ist, das kann man auch schön so zurechtschneiden.
Ja.
Sodass man zwar einen Streit hat, man bringt dann aber durch einen vernünftigen Schnitt, ja, noch eine Ebene hinzu und stellt in den Raum, dass es da möglicherweise ein Missverständnis gegeben hat. Um diesen eindimensionalen Streit, du lügst immer, noch irgendwie ein bisschen zu erweitern und ein bisschen anzureichern.
Was ist denn eigentlich heute in diesem Blumencamp passiert? Also quasi, was ist nach der gestrigen Freitagfolge passiert? Das haben wir heute kaum vorgekommen, ehrlich gesagt.
Naja, es ist also auf diesem Streit basierend ist ja heute einfach Rickys Zusammenbruch sozusagen.
Mhm. Ne, zweimalig vor allen Dingen.
Ja, der sich jetzt aufgrund der Schatzsuche mit der Schlange, also das basierte ja ein bisschen auf dieser Geschichte und dann eben auch sein, er wird nicht mehr ernst genommen und das ist ja schon getriggert durch diese Helena-Konfliktlinie.
Wurde aber auch dramatischer angekündigt, als es dann im Endeffekt war, hatte ich so den Eindruck.
Ja, definitiv. Also der Teaser war dramatischer. Allerdings, dass er da im Dschungeltelefon sitzt und darüber schwadroniert, dass er nicht mehr ernst genommen wird. Keiner hat ihn lieb und keiner nimmt ihn ernst und so. Und dann, vergessen sie ihm eine Banane zuzuteilen. Das war schon ein bisschen hart.
Das war sehr gemein. Und dann Ricky so, oh, na, ist okay. Ich glaube, das werden wir morgen sehen, wie Ricky dann heulend in dieser Kabine zusammenbricht.
Leidet.
Die Banane! Das Einzige, was mir noch geblieben ist, haben sie mir genommen. Die Banane!
Und dann wird er die Schalen hochhalten und aufessen.
Ja.
Ja, es kann schon sein. Also, ja, was ist heute passiert? Ich finde, eine der besten Schatzsuchen, die man, also jetzt nicht in der Durchführung unbedingt, aber so eine der besten Schatzsuchen, die man machen kann, nämlich diese, wo sich das Camp selber einschätzen muss.
Das sind die enden immer in einer heult.
Ja.
also
bis einer heult.
Ja. Also mehrere heulen da.
Ja, schon, genau. Ne? Und zwar fing das halt dadurch an, schon durch die Auswahl der vorhandenen Tiere.
Natürlich.
Dass man eine Schlange reingepackt hat.
Eine Ziege.
Und dann fing es halt das Geschacher an. Und
schön dann aber auch solche Sachen, so Helena wollte sich unbedingt als Katze sehen und so das ganze Restcamp so, wie bringen wir es ihr jetzt bei? Ja, und wie sie dann dabei guckt, so, das sind auch immer sehr
böse Momente. Sie
wollte absolut
nicht die Schlange sein, sie wusste, dass sie das zugeteilt bekommen kann, durchaus.
Ja, das sind auch immer so Momente, wo ich dann so ein bisschen rausfalle aus meiner suffisanten Zuschauerperspektive und mir denke, das sind ja aber doch auch alles Erwachsene da. Ja, das sind erwachsene Menschen und die haben jetzt da Tierbilder, mit denen tun die sich jetzt weh. Ja,
ja, aber wie du vorhin quasi so im Nebensatz sagtest, als wir diese Sendung schauten, keiner weiß, wie es einem geht, wenn man halt so jetzt 5 Tage in diesem Dschungelmatsch lebt. Wann irgendwann einfach so die sozialen Normkontrollen im Kopf einfach mal so umklappen wie so Dominosteine.
Naja, und sie müssen, also sie werden ja dazu genötigt, also durch das S quasi, das am Rand stehende S, dass sie das machen müssen.
Aber, ja. Die
aber das hat auch so ein bisschen was von Kindergarten, tatsächlich, also von Kita. Wir haben das bei uns im Büro auch, aber sagte neulich jemand, das ist wie in der Kita meiner Tochter, da hängen über den Handtüchern, die jeder hat, so kleine Tierbildchen, die sich jeder aussuchen kann. Also es hat auf jeden Fall so ein bisschen was vom Kindergarten auf der einen Seite, ne, und auf der anderen Seite hat es halt, wie Ralf schon sagt, dann dieses gegenseitig Verletzen. Aber ich meine, die haben dann halt keine Wahl, ne? Die können halt sagen, nee, machen wir nicht, das tut allen weh, das werden sie aber nicht tun.
Und das Schöne ist, die können zwar im Camp sagen, sie machen es nicht, aber die zwei Schatzsucherinnen, die machen es trotzdem. Weil dieses Gruppending sie hat, wenn die Gruppe jetzt sagt, okay, es wäre jetzt klug, das nicht zu machen, das haben die beiden nicht, weil die sind diesem Ehrgeiz verfallen. Schatzsuche.
Ja, oder die sind tatsächlich auch auf dem Trip, dass die es dann nicht
machen. Wie viele Versuche haben die denn?
Das habe ich, weil wir alle Quatsch haben, nicht.
Spielt keine Rolle. Ich glaube, das war nicht relevant.
Alphabetisch anordnen, wenn man sich da vorher drauf einigt.
Ja.
Das ist ja unbekannt gewesen.
Ja, stimmt schon.
Naja, das hätte natürlich einer sagen können, naja, es wird wahrscheinlich so eine Prüfung kommen, ne, wo wir hier uns alle irgendwie was zuordnen müssen oder auf einer Skala einordnen müssen. Dann machen wir einfach das alphabetisch.
Und zwar, also was passiert ist, der erste Versuch war fehlgeschlagen und die hatten irgendwie nur 4 von irgendwas richtig. 4 von 11. 4 von 9. Und beim zweiten Versuch, den wir gesehen haben, das betone ich jetzt, den wir gesehen haben, waren es plötzlich 9 von 9. Ich vermute mal, dazwischen waren noch 1, 2, 3 Versuche, die einfach rausgeschnitten worden sind.
Kann
es
sein.
War einfach, da gibt es keine Regel, wann sie fertig sein müssen.
Ich glaube
schon, dass das ein bisschen wie bei Mastermind ist, dass du irgendwann fertig sein musst.
Aber ich glaube, da waren gar nicht so viele Versuche dazwischen, weil die Rollenzuteilung dann doch sehr überschaubar ist. Also wenn gerade nach dem Tag vorgestern, also in unserer Berichterstattung vorgestern, wenn Helena nicht die Schlange war, dann muss es Ricky sein. Also
ja, schon.
Es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten pro Tier. Ja, gerade wo wir jetzt irgendwie so Gorilla, Silberrücken, war irgendwie klar,
das ist halt der Legat,
ja, weil das ist aber der krasseste
Typ. Nur der Thorsten Legat kann einen Thorsten Legat nominieren.
Ja. Genau, deshalb glaube ich, ich kann mir vorstellen, dass das.
Wie geht's eigentlich im Krokodil eigentlich?
Angeblich ist es auf Freuds Sofa gelandet. Übrigens, Ralf, zu dir nochmal ganz kurz mit dem Wehtun. Die können sich ja auch die Tiere nicht raussuchen, die sie vergeben.
Klar. Nein, das ist jetzt auch gar nicht irgendwie jetzt als Fundamentalkritik irgendwie gemeint. Es hat halt, du hast gerade das Wort schon gesagt, in letzter Konsequenz natürlich schon auch irgendwie was von Kindergeburtstag, so das ganze Event. Ja. Und auf der anderen Seite sitzen die dann da irgendwann halt nach 5 Tagen vor einer Kamera irgendwo im Dschungel und flennen irgendwie rum, ja. Und haben da Nervenzusammenbrüche.
Naja, auch das hat natürlich was von Kindergeburtstag, ne? Also wer nicht mit wem spielt.
Ja.
Schatzsuche hatten wir. Prüfung hatte ich dir vorhin weggenommen. Du hast ja jetzt gerade schon angesprochen, wie es dem Krokodil geht.
Ja. Wir hatten heute eine Dschungelprüfung namens. Wo ist mein Tab? Ich hatte es gerade offen. Da ist mein Tab. Und zwar Höllenquale.
Das muss man auch mal kurz erklären für die Zuhörerinnen und die Zuhörer. Da ist einfach so ein riesen Bildschirm. Und ein Browser mit 722 Tabs, habe ich jetzt alle einzeln abgezählt, die Dennis dann durchschaut. Was hast du da eigentlich alles offen? Das ist ja.
Denn jedem von dem sind Informationen zu einzelnen Ibis-Folgen der letzten 10 Jahre.
Nee. Deutschland, England.
Also vorne geht es halt mit meinem Mail, Twitter,
Facebook.
Es hieß
aber Facebook. Höhlenqualen und nicht Höllenqualen.
Ja, Höhlenqualen, danke. Höhlenqualen, genau. Nominiert. Wir
müssen hier exakt bleiben.
Ja. Gewählt wurde von den
Kandidaten.
Habt ihr
jetzt die ganze Flasche Jack Daniels schon weggetrunken?
Klar.
What
gewählt the? Von den Kandidaten selber wurde Thorsten Legat.
Es wurde plötzlich leerer.
Gegen eine Gegenstimme. Menderes hat sich selber nominiert. Das wurde dann aber auch nicht mehr beachtet. Thorsten Legat ist angetreten. Ziel dieser Aufgabe war es, musste in so ein Loch rein und dann war man in so einem Wasserbecken und aus diesen Wasserbecken gingen dann rechts rum irgendwelche Kammern, durch die man rein musste, war Getier drin, dann musste man Sterne sammeln.
Soweit so bekannt.
9 Sterne, Thorsten Legat hat sich durchgekämpft, hat 9 Sterne, das Ganze halt im 10-Minuten-Limit, die hat er auch voll ausgereizt.
Wasser geschluckt, aber
auch Wasser hinterlassen.
Genau, hat das ausgeglichen.
Ja. Aber hat er da wirklich, also der kann.
Fragt ihr euch nicht auch, ob er das Wasser geschluckt hat, bevor er es hinterlassen hat?
Das ist die schlimme Frage.
Ja, die ganze Zeit.
Claudia fragte vorhin so, das Wasser, also Thorsten Legat stand da oben und meinte so, er hätte Wasser geschluckt und Claudia so, das wäre nicht so, das wäre doch bestimmt nicht sauber. Ich meine, das ist doch sauber. So viel können die Tiere gar nicht, so schnell können die gar nicht das vollstrullern. Aber dabei waren es gar nicht die Tiere.
Er war
es
selbst, ja.
Also eigentlich ist das ja so eine totale Standardprüfung gewesen, wie wir sie in diversen Variationen schon x-mal gesehen haben. Zwei Dinge sind hier, glaube ich, interessant. Der erste Punkt ist der, wir kennen es eigentlich nicht, dass aus so einer so physischen Prüfung alle Sterne rausgeholt werden. Gerade dieses irgendwie, die Knoten gehen nicht auf.
Ist
ja.
Das so?
Und
ja,
die Leute,
es gab schon ein paar Mal, dass die Knoten irgendwie scheinen.
Ja, das
Gewinde des Todes, wo die Sterne nicht schnell genug von runtergedreht werden und so.
Um den Satz davor, also sind die physischen Prüfungen nicht eigentlich die, wo am meisten Sterne geholt werden? Also
ich wäre mir da
nicht so sicher.
Weil gerade, weil die physische Prüfung kann man einfach ab, also gerade so, wir hatten ja in den Spannungen davor zum Beispiel diese Prüfungen in diesen Tümpel.
Ja, ich weiß, was ihr alles meint, rede jetzt explizit von diesen Höhlen, unterirdischen Höhlenprüfungen.
Ja.
Die laufen nicht besonders gut in der Regel.
Ja, aber
und ich weiß noch sehr, dass wir letztes Jahr hier gesessen haben, die sind so unfair gebaut, gerade mit diesen Sternen, das ist unmöglich, dass da jemand mal die volle Punktzahl
bekommt. Aber dann denk doch nochmal an.
Und jetzt haben wir mal jemanden, der die volle
Punktzahl bekommt. Angelina Heger, die auch so eine ähnliche
Plexiglas
und die hat ziemlich viele Sterne geholt.
Ja,
man wusste, so wie hier, es gab immer Kammern mit Sauerstoff oben. Also man konnte irgendwo rauskommen und ein bisschen atmen. Und dann musste man so ein begrenztes Stück weiter schwimmen und hatte dann wieder eine Kammer oder wie hier.
Atemlos durch den Schacht.
Genau.
10 von 11.
Ach meine. Ja.
Und ging dann, und hier war es ja ähnlich. Ja. Hier hatte man immer so die Kammer in der Mitte und dann ging man irgendwie durch so einen Tunnel.
Da hattest du aber schon wieder Luft, ja.
Ja, aber man wusste im Prinzip, nachdem man sozusagen die erste Kammer gemacht hat, alles klar.
Ja.
Das geht ziemlich
da
zügig und dann ist hier Luft da.
Das Grundprinzip irgendwie verstanden ist, ist überhaupt nicht der Punkt.
Ja, wenn du das begriffen hast, dann läuft's halt.
Ja, aber es war immer Hässel mit den,
sogar
die Sterne abzukriegen und es ist am Ende auch immer ein Zeitproblem gewesen. So. Und er hat jetzt hier einfach mal schon eine Marke gesetzt, dass man es trotzdem lösen kann.
Ja, aber Menderes hatte ganz am Anfang, der hatte dieses Gewinde des Todes zum Beispiel in der ersten...
Da ging es aber, glaube ich, ja nicht darum, dass ein Counter runterlief, sondern das Wasser ging halt einfach nur immer weiter nach oben und es wurde immer schwieriger.
Die haben gegeneinander gespielt.
Das war der Counter.
Ja, ja.
So. Und du hattest auch noch die körperliche Prüfung, auch mit dem Gewinde des Todes, war ja als David und Helena in dieser Grabkammer.
Ja, aber auch das war nicht, das war kein Fail, es war Helenas Fail, weil sie die Schraube nicht gefunden hat. Ja. Sie hat einfach immer nur im Fischdreck rumgematscht.
Gut, also das ist ja auch der uninteressanteste Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass jetzt er schon noch viel geflucht hat während der Prüfung. Also es machte schon den Eindruck, dass es ihn physisch doch sehr fordert. Ja, also er hat das jetzt nicht so komplett cool weggepackt.
Ich vermute mal, dass er kein guter Taucher ist.
Zum Beispiel. Und das sicherlich Augenfälligste ist dann halt sein Nervenzusammenbruch danach und wie er dann damit umgegangen ist. Ja, dass er sich ja so an seiner eigenen Leistung jetzt so berauscht, dass er jetzt also alle seine Dämonen seiner Jugend und seiner Kindheit, wo ihm also offensichtlich ständig gesagt wurde, du kannst nichts, hat der RTL ihm in einer einzigen Dschungelprüfung jetzt auf ewig ausgetrieben.
Also ich weiß nicht, in welcher Intensität du das Dschungelcamp verfolgt hast, aber das ist bei ihm halt, ich finde das generell sowieso so ein bisschen fragwürdig, so den Legat da so vorzuführen, weil das ist halt nicht nur einfach, der hatte eine schwere Kindheit und ist jetzt irgendwie so ein krasser fordernder Vater, sondern der hat halt Missbrauchserfahrungen, ja. Also der Vater hat halt irgendwie nicht nur Familie tyrannisiert und Mutter geschlagen, sondern auch die Kinder missbraucht, ja. Das ist schon mal, also ich finde das immer so ein bisschen fragwürdig, wo ist da auch so eine moralische Grenze, wo man dann mit Opfern von sexueller Gewalt auch oder auf Kosten von Opfern sexueller Gewalt irgendwie zu viele, ja, Witze kann man es auch nicht richtig, aber es geht irgendwie in so eine verhohnepiepelnde Richtung, die das Ganze vielleicht gar nicht verdient hat und die ganzen Sachen und auch sein Wesen und wie er sich geriert, dass das auch vielleicht alles so einen Kern und so einen Hintergrund hat, über den man sich gar nicht so sehr lustig machen sollte. Das frage ich mich da immer so ein bisschen. Und auch diese Sache so, dass er dann irgendwie in sich reingemurmelt hat, das letzte Mal in die Hose geschissen habe ich, als mein Vater mir gegenüberstand. So, da habe ich auch schon gedacht, ob man das jetzt hätte senden müssen. So, genau,
das ist die Frage. Ja, also was sende ich? Weil also, dass er es erzählt, ist erstmal seine freie Entscheidung. Gut, über den Freiheitsbegriff kann man jetzt ja auch lange reden, ja, ob er eine Alternative hat oder nicht. Nichtsdestotrotz, das ist eine Ebene, wo man natürlich dann sich immer darauf zurückziehen kann. Naja, er hat es ja selber erzählt. Ja, es haben nicht andere Leute über ihn erzählt, es wurde nicht über ihn irgendwo geschrieben, sondern er erzählt es selber in Kameras rein. Der zweite Punkt, und das ist, finde ich schon interessant, wie du das
bringst. Hat er es in Kameras rein erzählt?
Naja,
es war abends und er hat es in einer kleinen Runde von, glaube ich, zwei oder drei, die neben ihm standen.
In die Kameras und in die Mikrofone, die er umhängen, baumeln hat. Ja.
Ist kann man Frage, wieder
kommen, vergessen die Leute, dass da Mikrofone sind. Wie auch immer, der eigentlich interessantere Punkt ist der zweite, den Renke gesagt hat, muss man es senden? Ja. Und da hat man, glaube ich, jetzt genau diesen Widerspruch, den du gerade aufgemacht hast. Auf der einen Seite erklärt es vielleicht viel von seinem für uns doch sehr sonderbaren Wesen. Ja, das heißt also, es bringt uns ihm vielleicht näher und vielleicht können wir eher einen empathischen Kanal zu ihm aufbauen, als wenn wir diese Information nicht hätten und er einfach nur ein Tier ist. Ja, also Tier jetzt nicht im Abwertenden, sondern im Sinne von, meine Güte, der ist schon krass drauf. Ja. Oder aber ist es halt etwas, was ihn noch umso stärker vorführt, ja, und ausgestellt wird in seiner ganzen irgendwie dann Zerbrochenheit auf der einen Seite und Skurrilität auf der anderen Seite.
Vielleicht, also dazu, also ja, ich kann das verstehen, also dass man den Leuten die Chance gibt, das einzuordnen, warum der so ist, und das vielleicht hätte man, also deswegen war es, glaube ich, hat er sehr schick gemacht, oder sehr schick, sehr klug gemacht. Sie haben das gesendet, dass er es erzählt hat, aber sie haben keine Kommentare dazu gesendet, nach dem Motto, oh Gott, wie schlimm war es denn um Thorsten Legert, wenn sie diese 1:1-Interviews haben.
Ja, ja.
Die haben einfach gesendet, da war was, damit ist es erklärt, das haben sie an Tag 2, glaube ich, gemacht, direkt. Haben es an Tag 2 gesendet und haben einfach quasi gesagt, hier, das ist der Rahmen, damit alle einfach Bescheid wissen, warum der so sein ist oder sein könnte. Und damit war es abgehalten. Als andere war dann so, ja. Um jetzt mal das Thema jetzt komplett tot zu laufen, tot zu trampeln.
Aber es ist schon, also, schon ganz interessant, so die Konstellation. Aber seine Reaktion ist dann aber trotz all dem irgendwie auch
ist schon
schrill.
Also das Einzige, also
er hat jetzt irgendwo unter Wasser getaucht und hat ein paar Holzsterne irgendwie in einem Beutel durch die Gegend getragen.
Aus Plexiglas sind die.
Dass ihm das jetzt so einen Ego-Boost
aber der Witz war ja am Anfang der Folge, das war ja auch ganz schön aufgearbeitet, war das große Heulen, wurde uns angeteasert. Also alle brechen jetzt in Tränen aus und brechen irgendwie das Kartenhaus.
Diese sind immer eine Lüge.
Jegliches Kartenhaus.
Was ich auch legitim finde.
Ja. Ja, klar. Aber jegliches Kartenhaus aller Personalen, Personalen, aller hier Persönlichkeiten, die da sind, fallen jetzt in sich zusammen und alle heulen. Aber später hat sich herausgestellt, dass der Legert nur geheult hat, weil er selbst von seiner eigenen Leistung so überwältigt war. Das gab dem Ganzen schon mal noch so einen ganz, ganz anderen Dreh. Das fand ich wirklich gut.
So viel zur Dschungelprüfung.
Ja.
Sonst haben wir nicht viel zu groß zur Folge sagen. Wir haben schon erwähnt, dass.
Warum hat er in dieses Becken gepinkelt?
Das wissen wir nicht.
Das
beschäftigt mich wirklich.
Ja, genau. Wann hat er denn reingepinkelt? Der muss sich ja.
Durch die Buchse vielleicht?
Ja, aber. Nicht wie, sondern wann?
Also ja, die große Frage.
Am Anfang oder eher, als das Krokodil da war, hat er sich erschreckt?
Ja, genau.
Er ist vorher noch aufs Klo gegangen, bevor er zur Prüfung gelaufen
oder hat er einfach
ist. Das kriegen wir noch erzählt.
Oder hat er einfach irgendwann nur gedacht, also hier, ich atme jetzt mal durch, aber jetzt muss ich mal pissen, weil das ist irgendwie ganz schön nervig und nicht.
Ja, aber genau, das ist mal die Frage, was war
sein Motiv? Zwickt es im Schritt oder so?
Was war seine Motivation? War es Rache? War es Angst?
Rache?
Krokodil.
Ich rache, ich räche mich.
Ich weiß es nicht. Ein Thorsten Legert denkt anders. Und war es, genau, war es Rache, war es einfach Schreck, war es einfach, er hat einfach sich auf was anderes konzentriert und sein Körper hat einfach losgelassen. Und genau, wann? Ja, wann?
Wir haben es vorhin nicht
gesagt. Also kurze Frage, kann man unbewusst pinkeln? Nein, du musst dich doch für eine Sekunde darauf konzentrieren.
Naja, es gibt natürlich gerade in Panik- und Angstsituationen ist es natürlich gang und gäbe und eine ganz normale körperliche Reaktion.
Vegetatives Nervensystem, was ich vorhin vorlas.
Die wird man ihm jetzt aber so natürlich jetzt nicht zuschreiben.
Oder ja, hat er am Ende nur sein Revier markiert?
Das war eher eine gute Twitter-Interpretation. Ja. Ne? Egal, hat jetzt sein Revier
markiert. Also ich finde, es gibt irgendwie nur so zwei Möglichkeiten. Entweder er geht rein und pisst erstmal, um sich da wohlzufühlen. Oder
auch das machen Katzen ja gelegentlich.
Ja. Oder er hat es einfach gemacht, kurz, er hat dann noch so einen Moment innegehalten, bevor er dann rausgeklettert ist, ob er das da nicht vielleicht gemacht hat. Einfach noch um auch
das Bein zu ihm nochmal.
Ja, um auch was von sich einfach da zu lassen. Ja? Man ist ja auch
Frage, macht das
aber. Es ist ja auch.
Einmal rum, ja. Deine Bäume markieren.
Ich sag, aber er wollte schon mal in den hier Tümpel.
Oh. Aber da haben natürlich viele schon rein.
Ich habe jetzt ein Zitat im Ohr, das ich vorhin gespielt habe. Aber ja, egal. Nein, das ist nächstes Thema. Was wir übrigens vorhin nicht hatten, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal besprochen hattet, ist natürlich schon mal immer ein bitteres Zeichen, wenn Menschen anfangen, von sich selber in der dritten Person zu reden. Ja.
Das ist also wir hatten also vorhin auch.
Da ist es normalerweise therapiebedürftig und das ist jetzt also nicht gar nicht so ironisch gemeint.
Er sprach in der Box, als die beiden Damen von der Schatzsuche kommen, wir
finden Frauen schon besonders, da irgendwie sowas.
Genau, und ich hatte für eine Sekunde überlegt, hat er gerade schon angefangen, im Majestät des Plurales von sich zu reden? Aber ja. Nein, er bezog sich, glaube ich, auf die Männer als Gruppe. Aber es wäre schon lustig, wenn er anfängt, einfach noch in Wir zu sprechen.
Die auch mehr lügen.
Vielleicht spricht er auch das von auch Thorstenleger.
Vielleicht spricht er auch von
Aber das hat ihm auch so mitgenommen, dass die Männer lügen. Das kriegt er jetzt in sein Weltbild auch nicht reingebaut. Da ist jetzt auch tüchtig kognitive Dissonanz am Start. Naja.
Verwendest du das nicht gerade immer falsch?
Was?
Kognitive Dissonanz?
Nein, ich verwende es richtig. Er hat jetzt kognitive Dissonanz, er muss jetzt damit kämpfen,
aber es
dass
heißt
dieser
doch
Widerspruch
immer die Vermeidung
da ist. Kognitive Und er wird jetzt eine Strategie entwickeln zur Vermeidung dieser
Genau, kognitive aber es heißt doch immer Vermeidung kognitiver Dissonanz.
Klar, aber kognitive Dissonanz als solche gibt es natürlich auch.
Ralf ist eigentlich immer,
sonst könnte man sie ja nicht vermeiden.
Ralf ist immer der große Befürworter davon, dass man immer Vermeidung kognitiver Dissonanz sagen muss. Schön fand ich, dass wir ja vorher noch angesprochen hatten, dass Demokratie nicht gut für die Sendung ist.
Ja,
Und lustigerweise haben Sonja Hartwig, Sonja Zito und Dai Hartwig das wirklich aufgegriffen. Also offensichtlich hört der RTL doch zu.
Ja, Sonja und Daniel haben ja ins große Zuschauerbeleidigen eingegriffen, weil Demokratie ist ja scheiße.
Zuschauerbeschimpfung. Ja, offensichtlich haben sie das genauso.
Da können wir mal sehen, was passiert, wie schnell die auch ihre Moderation noch kippen können, ja, nachdem die unsere Sendung gehört haben.
Ja,
dazwischen war ja nur 20 Minuten oder so.
Noch nicht mal.
RTL, hervorragend, ja. Nicht schlecht, kann man.
Ja, aber die hatten vollkommen recht. Es war vollkommen dämlich vom Zuschauer, von dem einen. Der weiblich sein muss, wie wir in der Werbung erkennen.
Ja.
Oh ja, über die Werbung müssen wir kurz nochmal reden. Das hatte ich vergessen, die Themenliste mit aufzunehmen, ja.
Ja, mach mal den Exkurs.
Nee. Erstmal hier Zuschauerbeschimpfung weiter.
Genau. Die eine Zuschauerin hat sich dafür entschieden, den David rauszuwählen, weil sie dachte, dann kommt er zu ihr oder was, keine Ahnung. Und hat damit einfach komplett Storyline für RTL kaputt gemacht und das hat man deutlich. Oder es wurde deutlich kommuniziert, dass das eine sehr, sehr doofe Entscheidung
war. Ja, nicht mal Storyline.
Er war ein
alleine
Element.
Die Vorlagen, die er geliefert hat, die haben die ja immer wieder in ihrer Moderation. Ja. Also erinnert dich an den Orgasmus, der eher der Punkt, nach dem man schlafen kann. Ja, wo die sich wirklich die ganze nächste Folge drüber, also wo sie halt dann ihre Moderation drum geschnitten haben.
Die haben heute noch explizit extra, quasi noch alles vorhandene David-Material noch versendet, um einfach diesen Moment auszukosten, dass er noch da ist. Weil ab morgen gibt es keine Weisheiten mehr von diesem...
Ja, der David, die Welt nach David, wie ich immer sage. Er müsste ein Buch schreiben.
Also ja, ohne sind jetzt alle, also jetzt mal, ne? Die sind jetzt im Hotel Versace untergebracht. Und wenn wir gebracht, ja.
Bei Rolf Zacher musste man kurz überlegen, ob er noch lebt. Das ist leider in der Inszenierung. Wahr.
Und wenn im Camp wirklich nichts gehen sollte, ist immer noch das Dreamteam da, bestehend aus hier dem Spanier, Gunther und Rolf.
Ja.
Und die werden auch beim Essen auf der Terrasse einigermaßen.
Also schneiden den noch jetzt rein?
Na, wenn sonst nichts da
total
ist.
Verzweifelt.
Also
aber auf jeden Fall wird jetzt die Berichterstattung nochmal spannender, ja? Also wenn die jetzt auch diese exklusiv und was weiß ich nicht noch haben, wo die ja auch teilweise dann noch die schon im Versace sitzen reinholen, das wird jetzt richtig spannend werden.
Ja. Ja. Werbung.
Ja, es ist faszinierend, das ist mir auch so vor ein paar Tagen aufgefallen, was für Werbung läuft im Dschungelcamp.
Ja, für Vaginalcreme.
Vagisan, genau. Sehr viel
Kosmetik.
Kosmetik, genau. Garnier entknitternde Tages- und Nachtcreme und
in einem extra großen Fässchen.
Ja.
Sag ich ja, schau nicht, da die ja jetzt ohnehin schon Kosmetik im Camp haben, dass man da kein Product Placement hat. Da so über so das Nivea-Töpfchen mal die Kamera rübergeleitet oder so. Das wäre ja auch noch so ein ganz neuer.
Also, die hatten ja die ersten Staffeln eher damit zu kämpfen, dass sie keine Werbung hatten, keine Werbung bekommen haben, da erinnere ich mich noch dran. Und jetzt haben sie offensichtlich viel Werbung, also viel Werbetreibenden, die halt Werbung schalten. Und man hat schon das Gefühl, also Werbung wird ja nicht einfach zufällig platziert, sondern die gucken sich ja schon an, wer schaut die Sendung, wie sind die Einschaltquoten, wer ist unser Zielpublikum und wo schalten wir.
Ja.
Also offensichtlich müssen die Firmen der Meinung sein, dass Frauen diese Sendung gucken und viele Frauen diese Sendung gucken, weil es ist wirklich hauptsächlich irgendwie Werbung, die ein weibliches Zielpublikum anspricht.
Ja, aber glaubst du es wirklich, also ich habe eher gedacht, das wäre so ein Männerprogramm, wobei ich ehrlich gesagt gar nicht so sicher bin, ob das wirklich ein Männerprogramm ist.
Ehrlich gesagt, keine Ahnung, man müsste das nochmal aufgeschlüsselt angucken, die Einschaltquoten.
Und wenn ich mir ehrlich gesagt meinen Twitter-Stream anschaue, dann ist es eher 50-50.
Ja.
Also vielleicht ist einfach dann einfach die
der Pizza-Burger taucht aber nicht auf in der Werbung.
Ja, genau. Das ist dann die andere Idee.
Stimmt.
Also entweder Autos oder Pizza-Burger. Das ist dann klar, dass es ein Männerprogramm ist. Kommt nicht vor. Also er wurde halt nur löblich erwähnt in der Sendung.
Ja, stimmt.
Ja.
Aber ich habe nur gerade gesagt, weil ich habe noch nie einen Pizza-Burger gegessen.
Das ist ich auch nicht, gut. Ich wollte ihn immer
gut,
mal probieren.
Oder ist das ist nicht
Verlust.
Gut. Und zwar ist das Problem, dass du von einem Burger eine Saftigkeit erwartest und von einer Pizza eine Krossheit. Also gute Pizza muss ja schön dünn und schön.
Wollen wir einfach nächstes Mal vor der Sendung Pizza-Burger essen?
Ja, können wir machen. Sehr gute Idee. stimmt bei mir nicht ganz, weil ich finde halt so Pan-Pizza richtig geil.
Ja, ich auch.
Ja, vor allem, wenn sie Pan-Pizza Hotdog sind von Pizza Max.
Ja.
Das ist so eine widerliche Nummer.
Ja, also Werbung, interessant. Hat so ein bisschen was von der Tagesschau. Also vor der Tagesschau läuft auch immer ganz seltsam Werbung für
Granufink,
genau. Vagisan auch häufig. Ja. Und ich
Fußpilz,
weiß nicht,
Fußpilz ist immer auch ein Thema.
Oh, tauchte auch auf. Schon als Werbung hatte ich auch schon gesehen, ja.
Aber alles sehr körperlich.
Wir hatten heute wieder, also es geht meistens um
vielleicht ist es einfach auch nur für diese Outdoor-Generation gedacht, ja, die sich jetzt Dschungelcamp anguckt und zu sagen, komm,
um sich dann hinter
Schatz,
ihre North Face
Schatz, wir haben uns jetzt dieses Jahr extra
komm, Schatz, pack
die teuren Jack Wolfskin Funktionsjacken gegönnt.
Genau.
Schatz, jetzt schauen wir uns mal an, wie es geht.
Genau.
Nimm's Vagisan und zack hier ab in die Masuren.
Ja, ins Feuchtgebiet. Ja. So, super.
Herr Mohat, das war gar nicht schlecht. Das war, manchmal muss man sich auch selbst loben.
Ja, und weinen dazu.
Ihr könnt jetzt auch beginnen zu weinen.
Ich weiß nicht, habt ihr noch Themen, sonst würde ich auf Blick
Jenny Elvers.
Jenny Elvers, ja. Schade eigentlich. Also ich hätte mir gewünscht, dass Natalie rausfliegt. Oder wir alle haben uns ja gewünscht, dass Natalie rausfliegt.
Nee, wir alle haben prognostiziert, dass Natalie rausfliegt.
Ja, also es mag wieder genau der Effekt sein, dass die da unten alle so dicht beieinander sind, dass das jetzt noch nicht wirklich ein taktisches Voting eigentlich der Zuschauer ist, sondern mehr oder weniger jetzt bis zum gewissen Grad Zufall, wer da unten jetzt irgendwie rauskickt und wer
nicht. Was wir übrigens uns mal anschauen sollten, dann sind die Zahlen der Leute, die anrufen. Also ob das zugenommen hat, abgenommen hat.
Das veröffentlichen sie, glaube ich, gar nicht. Sie
das ist schade.
Die veröffentlichen tatsächlich nur den Prozentsatz und nicht die absolute Höhe.
Weil das wäre interessant, wie viel Einnahmen die darüber auch noch generieren und wie viele Leute tatsächlich sich an den Votings beteiligen.
Ich weiß, also ja. Ja, fände ich interessant in der Tat. Aber repräsentativ ist das vermutlich.
Es geht mir gar nicht so um Repräsentativität, sondern wirklich darum eher, sind das entscheidende irgendwie 200 Leute das, die da anrufen? Oder sind das 200.000, die anrufen? Also, ne, das würde mich einfach mal interessieren.
Ja, das ist eine spannende Frage.
Tja, das erinnert mich jetzt ein bisschen an das ADAC-Otto. Also meine Arbeitsthese ist ja, dass man immer massiv überschätzt, wie viele Leute bei sowas mitmachen. Ja, auf der anderen Seite, wir haben jetzt an der Staatsbibliothek, um gleich das nächste Derailing zu machen, eine Nutzerumfrage gemacht über irgendwie Nutzung unseres Discovery-Systems und waren einigermaßen bass erstaunt, dass da relativ zügig 1200 Leute irgendwie mitgevotet haben, so dafür, dass es irgendwie dann doch nur so auf der Homepage irgendwo stand. Also ich glaube, dass für RTL das schon ein Finanzfaktor auch ist, nach wie vor, diese Telefongeschichten. Aber wie viele Nullen da jetzt hinter sind, könnte ich jetzt wirklich schwer einschätzen. Ich würde vermuten, es sind schon Hunderttausende, die sie da an Anrufen reinkriegen.
Na, offiziell ist die Quote ja so ungefähr bei 4 Millionen Zuschauern.
Also
wenn davon 1% anruft, ist das schon sehr, sehr viel.
Da rufen mehr an.
Ich würde
von 100 Leuten rufen mehr als einer dann an. Ich würde sagen, jeder Dritte ruft auch an, der das guckt.
Echt?
Nee. Das glaube ich nicht.
Das ist viel zu teuer.
Jeder 20. würde ich sagen.
Ja. Ich glaube, es ist eher jeder 23. Nein.
Entschuldigung, aber der Unterschied zwischen jeder Dritte und jeder 20. ist schon signifikant. Also das ist schon viel. Was ich allerdings glaube, ist, dass diejenigen, die anrufen, rufen auch 2 oder 3 Mal an.
Ja, den Effekt.
Aber ich glaube nicht, das ist so, dass jeder Dritte irgendwie einmal anruft.
Nee, Ralf hat nicht gesagt jeder Dritte, sondern 3 von 100.
Ich sag jeder Dritte?
Ja. Ich habe gemeint jeder Dritte, was immer ich gesagt habe.
Okay, also dann
33%.
1% wäre ja einer von 100. Und
also 5% glaube ich schon. Aber dann einzelne, also zumindest die Hälfte davon auch mehrfach.
Mal noch ein Beispiel ranzuziehen, was ich total spannend auch finde, so für, was Ralf gerade sagte von der Wahrnehmung. Die Golden Globes, wie würdet ihr die einschätzen? So von der vom internationalen Standing bei der Auszeichnung von Serien, Filmen und so. Also es ist ja eigentlich immer recht hoch in der Presse, welche Sendungen jetzt wieder Golden Globes gewonnen haben und so.
Null Relevanz, meine ich. Also,
inwiefern? Also, wie meinst du das?
Also, findet ihr das eher wichtig? Oder habt ihr das Gefühl, es ist wichtig? Also, für mich, also Emmys, Golden Globes und die Oscars. Also, Emmys und Golden Globes sind immer so eher so für Serien noch relevant, für Filme auch, aber da sind dann die Oscars noch da. Und Golden Globes, finde ich, haben schon immer eine große Berichterstattung. Ja, sie tauchen eigentlich überall auf. Sie sind die Serien zum Beispiel, also Mozart in the Jungle hat zum Beispiel gewonnen, werben dann auch ganz groß damit, wir haben Golden Globes gewonnen und es hat schon so eine gewisse internationale Schwere und Tragweite, die dahinter steht. Und letztendlich, also es ist eine Riesengala auch.
Ist es nicht, also bei mir im Kopf verhaftet ist, sind die Golden Globes als, naja, das ist ein Indikator dafür, wer einen Oscar bekommt.
Ja, aber weil es halt auch so eine Wichtigkeit hat und so eine Gewichtung.
Aber ja, Serien bekommen doch gar keinen Oscar.
Nee, aber Filme und Filme werden auch ausgezeichnet. Also
Golden Globes. Ja, genau. Golden Globes sind Filme und Serien. Und Emmys sind nur Serien.
Genau.
So.
Okay. Ist immer, man schaut sich an, wer gewinnt die Golden Globes? Alles klar, das sind jetzt so die Favoriten für den Oscar. Das ist bei mir so verhaftet, aber ansonsten.
Du wolltest ja eigentlich was anderes erzählen.
Genau, aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, also es wird schon sehr aufgebauscht, auch so in Medien. Ja, also Golden Globes, hey, wichtig. Und alle freuen sich dann
darüber. Netter Anlass zum Berichten.
Und alle freuen sich dann darüber. Und letztendlich werden die aber ausgewählt, die Gewinner von einem Kreis von maximal 100 Leuten.
Das ist bei den Oscars jetzt auch nicht viel größer, das sind, glaube ich, 1000 oder
Das ist schon mal Faktor 10 größer. Und das sind alles Leute, die sich einfach so als ausländische Journalisten in den USA akkreditieren können. Also die können sich dann bei dieser Committee akkreditieren. Aber das hat halt auch so eine vollkommene Ungleichgewichtheit, so vollkommen ist nicht in Balance zu dem, was dann an Wichtigkeit dahinter steht, finde ich. Von dem, wer das entscheidet und wie viele Leute das entscheiden, ja, und wie dann halt die Generalrezeption dahinter.
Eine private Frage noch.
Ja, natürlich.
Nachdem Thorsten Legert, also ihr habt ja eins gemeinsam. Ihr kommt ja beide aus dem Ruhrpott.
Ja, aus Bochum.
Ist ja auch, ich dachte, er wäre in Essen geboren. Bochum?
Ist das so? Ich bin doch in Essen geboren. Aber ich bin
du bist in Essen geboren?
Ich bin in Essen geboren und aber im Jahr, Jahre 1 nach Stockmann, nach Bochum umgezogen worden, nach Aglikon.
Allein, dass er schon Jahr 1 nach Stockmann sagt,
zeigt schon, wie dicht dran ich schon am
Meine Frage, das ist so ganz völlig Markus Lanz-mäßig, so leicht anbiedernd, aber auch durchaus halbwegs ernst gemeint ist. Thorsten Legert hat sich selbst als Ruhrpott-Kanacken bezeichnet. Inwiefern sozusagen ist diese Redewendung ein Begriff und inwiefern würdest du dich selbst als Ruhrpott-Kanacke verstehen? Und dann als sozusagen abschließende Frage, inwieweit würdest du dich selbst gerne als Ruhrpott-Kanacke verstehen wollen?
Gar nicht.
Du musst es nach und nach beantworten, sonst macht es überhaupt keinen Sinn.
Sämtliche Facetten gar nicht. So, also den Begriff kenne ich.
Ja,
das ist
schon mal gar nicht, wäre die falsche Antwort.
Das ist eine diskriminierend abwertende Bezeichnung im Wesentlichen für Türken im Ruhrpott gewesen. Das heißt also eher so 70er, frühe 80er, würde ich sagen, hat man das zum letzten Mal gehört. Und seitdem ist es eigentlich weitestgehend aus der Umgangssprache auch dort tief im Westen glücklicherweise verschwunden. Ja. Also man bezeichnet sich halt irgendwie so als Pottler. Ja.
So, ich kenne das, diesen Ausdruck Pott, tatsächlich.
Aber also, das reicht dann auch.
Also dieser Ursprung ist klar, aber ich kenne diesen Ausdruck im Wesentlichen von Menschen, die man eher so, sagen wir mal, der modernen Prollkultur zuordnen möchte. Und zwar als Selbstbezeichnung, ja. Als so wie er es auch gemacht hat. Als
ja, aber das,
so eine Selbstzuschreibung.
Nee. Also das ist schon so ein bisschen so wie das N-Word in den USA. Und wenn du das als weißer Dead White European Male dir, dir selbst zuschreibst, dann ist es hochgradig albern. Das ist nicht true, ja.
Es gibt einen Fangesang auf Guantanamera mit Ruhrpott-Kanacken.
Ist das BVB?
Nee, Schalke.
Also ich bin da ja auch wirklich nicht mit
häufig. Also ist nicht auf sich selbst, sondern Ruhrpott-Kanacken, ihr seid Ruhrpott-Kanacken, also auf BVB.
Also ich kann da jetzt also wirklich nicht empirisch wirkungsmächtig jetzt gucken, was da jetzt an den Schulen, auf den Schulhöfen und in der nicht mehr existenten Opel-Kantine jetzt gerade so der letzte Schnack ist, um das mal norddeutsch zu formulieren. Aber also nicht, dass ich wüsste. Mir kommt das komisch vor, wenn er das sagt. Ich als Pottler empfinde das als komisch. Aber gut. Ich empfinde vieles als komisch, was er sagt oder was.
Ja, das geht mir nicht anders. Das geht mir nicht anders. Ich kann diesen Ausdruck halt so eher aus dem Fußballkontext.
Ja.
Aber ansonsten fand ich das schon eher ja auch ein bisschen eigen. Also sonst hätte ich auch nicht angesprochen. Also es ist schon ein bisschen eigenartig, dass
es. Ich möchte nicht ausschließen, dass es da irgendwelche Subkulturen gibt, die das mittlerweile irgendwie so als Kanacken-Pride vor sich her tragen. Ja.
Ja.
Aber
oh, so. Und lustigerweise Randnotiz, Tic-Tac-Toe haben den Begriff der Ruhrpott-Kanacken bekannt gemacht. Ich recherchiere gerade ein bisschen parallel
mit Dennis. Ja, immer gerne.
Kann ja nur
während Dennis hier wieder sein Bild-Plus-Abo ausnutzt und jetzt erstmal wieder Artikel über Walter Freiwald liest.
Gegen jeden Westverein außer Köln wird dieses Lied schon seit den 80ern angestimmt.
Mhm. Naja, das trifft sich ja mit.
Und der Schalke singt selber, wir sind Ruhrpott-Kanacken. Also nur das, was ich hier gerade in Fanforen, also wirklich Fußballkontext halt lese.
Hm. Ja, wenn man halt immer nur
also
zum VfL
also ich meine,
Stadion geht und immer nur zweite Liga schaut, Ralf, dann
tja.
Was? FC Union.
Spielen
demnächst gegen den VfL.
Wir denken nur an dich.
Erstmal morgen ist Spiel
wir
hier gegen Dortmund.
Immer zu
ist auch Ruhrpott.
Wir stehen VfL, mein VfL.
Wart ihr nicht neulich noch? VfL, wart ihr nicht neulich noch in Paderborn?
Um genau zu sein, vorgestern, ja.
Da gibt's auch, ich war in Paderborn, wart ihr da mal im Fußballstadion?
Du, wir haben es genau aus dem Bahnhof rausgeschafft, in einen Mexikaner rein und in die Uni. Wir waren da zu einer
Abschlussvorlesung. In einen Mexikaner? Was?
Ein mexikanisches Restaurant.
Okay.
Nein, wir waren da zu einer Antrittsvorlesung einer Freundin und haben es auch nicht weiter als zur Uni geschafft.
Es gibt eine tolle Stadionhymne in Paderborn.
So, machen wir dicht jetzt hier.
Ja, also, ja.
Ich muss ins Bett. Ich glaube, ich bin krank.
Ralf?
Ja?
Ich wollte Dennis sagen. Ich habe Ralf gesagt, ich weiß gar nicht warum.
Hier, anwesend.
Das könnten die diversen Jenny Elvers Gedächtnistricks sein.
Ja, könnte. Oh, jetzt bin ich mit meiner Nase auf ein anderes Video gekommen. Verdammt. Naja, ihr habt's halt nicht verdient. Paderborn, sag ich dazu. Dennis?
Ja?
Haben wir noch was an Themen? Also wir haben noch Themen auf jeden Fall, die wir nicht geschafft haben.
Aber es gibt ja nächste Woche noch.
Genau, die werden nächste Woche besprochen. Unter anderem möchte ich sagen, Themen, die die Sendung Ich bin ein Star, holt mich heraus, so wie sie heute existiert, in Frage stellen. Und zwar
massivst.
Massiv. Ja, kann man nicht anders sagen. Da sollte auch der RTL hellhörig werden und sich mal überlegen, wie geht's in Zukunft weiter. Ich glaube, gegen Gage sind wir alle engagierbar.
Außer Ralf, der muss es anmelden.
Genau.
Ja, aber da er hat auch, also da
Der kann nicht einfach krank machen und dann so in den Dschungel fahren.
Nee, das wäre ja richtig asozial, wenn man das machen würde. Aber
so
ich weiß,
als Lehrer
bei ihm geht's noch, ja. Aber stell dir mal vor, er hätte jetzt irgendwie Kinder zu unterrichten oder so.
Ja, also Abi-Jahrgänge.
Ja, aber generell sind wir alle käuflich und auch bei Ralf der Dienstherr, wie es ja so schön heißt, im Dienstrecht, immer noch seine Grundrechte auch als Bürger zu beachten. Wo schon einiges dafür spricht, wenn es völlig außerhalb der Dienstpflichten liegt, so einen Nebenerwerb auch zu gestatten.
Wir lassen uns das übrigens auch in Naturalien bezahlen.
Nee. Ich nehme nur Geld. Also
wir
das
nehmen
ist,
auch Magic
das ist natürlich, nein. Ich nehme, nein, nur Geld. Ich habe auch, also IBAN und, also kann ich liefern. RTL,
du,
ne?
Du hast in letzter Zeit ein Problem, aus Sendungen rauszukommen. Darf ich dir das mal sagen?
Aber ich sehe auch die ganze Zeit nur, wie Ralf surft.
Tränke, du musst. Sollte etwa diese komplette Flasche Jack Daniels, die du mittlerweile getrunken hast, nicht spurlos an dir vorbeigegangen sein?
Das ist nicht mal eine halbe.
Also du musst da an dir arbeiten, Renke. Du musst wieder eleganter aus Sendungen rauskommen. Das war früher deine Paradedisziplin.
Also ich würde auch vorschlagen.
Was? Hab ich mir gerade mal so ausgedacht, ja, aber so geht ein Ende, Mann! Und Cut!
Wir freuen uns, Ralf und ich, darauf, dass wir in einer Woche wieder bei euch da sein dürfen und dann die Zukunft von Ibis und
Personen.
Der Welt
verrätst du aber schon jeden.
Nicht spoilern.
Du hast das gerade selber gesagt. Es wird die Zukunft von Ibis in Frage stellen.
Wenn ihr wüsstet.
Das hattest du gesagt.
Ich glaube, ich muss ins Bett.
Komm, wir bringen dich mal zu deiner Frau und dein Kind an, ne?
So. Genau, denk dran, du bist Familienvater.
Tschüss.
Tschüss.
Auf Wiedersehen.